kann man, ohne eine langweilige Autobiografie zu schreiben, irgendwie herausfinden, wer man ist und was einem gehört, was man durchdacht hat. Ein Testament ist es nicht geworden, das Buch »Verabredung mit Dichtern« von Michael Krüger. Doch in den Erinnerungen und Begegnungen des Dichters, Schriftstellers und langjährigen Leiters des Hansa Verlags steckt viel von dem, was ihm gehört und was er durchdacht hat. Seine Kindheit und Jugend und seine ungezählten Begegnungen mit Autorinnen und Autoren. Michael Krüger ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Nikolassee, Schlachtensee, Strandbad Wannsee. Sie sind in Berlin aufgewachsen und die Seen und die Natur spielten da eine bedeutende Rolle. Besonders auch die Seen?
Ja, ich habe noch eine Vorgeschichte vor meiner Berliner Geschichte. Und das waren die ersten 6 Jahre in Sachsen-Anhalt. Mein Vater war ein kluger Mann und der wusste 1943, als ich auf die Welt kam, dass der Krieg wohl nicht gewonnen werden wird und hat mich bei den Großeltern gelassen. Was er nicht wusste, ist, dass 3 Monate nach Kriegsende wir unter russische Besatzungszone kamen und der Hof wurde enteignet. So dass ich die ersten 6 Jahre meines Lebens bis zum Schulbeginn dann in Berlin, in Sachsen-Anhalt bei den Großeltern in einem Zimmer lebte, 10 Quadratmeter. Da haben wir die ersten 6 Jahre verbracht und das waren eigentlich die schönsten Jahre meines Lebens. Es war die allergrößte Armut und gleichzeitig der allergrößte Reichtum. Mein Großvater, als ich laufen konnte, ist mit mir durch die Felder gelaufen, durch die Wälder. Er hat mir beigebracht, dass man alles essen kann im Leben, aus der Natur. Dass eigentlich nichts nicht in irgendeiner Weise verarbeitet werden kann. Dass wir ein Teil dieser Sache sind. Und diese Lektionen, die natürlich nicht in Form einer Vorlesung gemacht wurden, sondern sozusagen im praktischen Leben erfahrbar waren, das hat mich am meisten geprägt. Diese Liebe zur Natur, aber eben nicht eine sentimentalische oder sentimentale gar Liebe, sondern dieser wunderbare Erfahrungsschatz, dass das etwas ist, was zu uns gehört, wo wir Teil sind und mit dem wir irgendwie diese Zeit, die wir auf der Erde sind, verbringen müssen. Das war die ganz große Erfahrung. Wir hatten zum Beispiel keinerlei Kinderbücher. Wir hatten eigentlich gar nichts, aber wir hatten 2 Bücher doch, nämlich die Bibel und ein Pflanzenbestimmungsbuch. Das sind 2 der größten Sprachschätze, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Die Bibel sowieso, die nun alle Geschichten enthält, die man sich vorstellen kann. Und das Pflanzenbestimmungsbuch von einem berühmten Pflanzenkundler, ein Ururonkel von mir, Nachfolger in Berlin, am Herbarium von Adelbert von Chamisso, dem Autor des Schlemihl. Mit diesen beiden Büchern, dieser unendlich reichen Sprache der Botanik, ja, dieser Onkel war ein Spezialist für Wurze. Der hat tausende von Seiten über Wurze geschrieben. Und diese Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten, der sprachlichen Valeurs, das hat mich eigentlich am meisten geprägt. Sodass ich, als ich in die Schule kam, auf der einen Seite alles wusste und auf der anderen Seite natürlich mich furchtbar gelangweilt habe, plötzlich in der Großstadt, die noch kaputt war, in Berlin 49, 50, diese unendlichen Flüchtlingsströme. Also das, was jetzt passiert, habe ich alles schon in meiner Jugend einmal erleben müssen. Wir wohnten dann in Nikolassee. Um die Ecke war das berühmte Lager Düppel, wo jeden Tag 2000 Leute ankamen. Mit nichts, mit einem Koffer in der Hand. Und dann kam hinzu, dass ich aufgrund dieser beiden Bücher, dieser 2 Monumentalwerke, eine Lust hatte, mich mit Sprache zu beschäftigen. Das war mir gar nicht in die Wiege gelegt. Ich hätte auch irgendwas anderes machen können. Ich war auf einem Gymnasium, aber das war eigentlich ein naturwissenschaftliches Gymnasium. Ich hätte also genauso gut Botaniker werden können oder Förster oder etwas in dieser Art. Aber in irgendeiner Weise hat mich dann doch die Literatur angezogen. Und ja, nun jetzt bin ich demnächst 80 und ziemlich lange in ihrem Griff behalten.
Sie wollten aber auch mal Förster werden.
Ja, Förster war immer mein Wunsch. Ich war sehr krank ein paar Jahre, hatte Leukämie, musste mich also absondern und lebte in einem, wo wir immer noch leben, in einem Waldhaus, in einem Holzhaus im Wald. Und eigentlich ist das Schönste, wenn man morgens vor die Tür geht, man sieht die Bäume, man sieht kaum Menschen. Man redet mit den Bäumen, aber auch wieder nicht auf diese neumodisch etwas alberne Weise, dass die Leute jetzt anfangen, die Bäume zu umarmen, sondern eher wie Kollegen. Die stehen da in ihrer ganzen Größe. Man weiß, wenn nicht furchtbare Stürme kommen, werden sie uns alle überleben, die Bäume. Also muss man sich höflich ihnen gegenüber verhalten. Man darf nicht nassforsch sein und man muss sie sehr beachten. Man muss sie pflegen. Und das sind sozusagen das Försterhafte in mir ist immer noch ausgeprägt da und wird mich auch nicht in meinem Leben verlassen.
Sie sind in einem protestantischen Elternhaus. Ihre Großmutter hat noch mit Gott persönlich gesprochen, schreiben Sie in Ihrem Buch, aufgewachsen. Ich zitiere mal aus Ihrem Buch: Es gab Monate, in denen jeden Abend ein Theologe mit am Tisch saß. Gebildete junge Alttestamentler, die hofften, demnächst eine Professur zu erhalten. Ich hatte lange daran zu kauen, dass keiner von ihnen an Gott glaubte. Warum wurden sie dann Theologen? Das ging mir nicht aus dem Kopf. Zitat Ende. Haben Sie darauf heute eine Antwort?
Die Theologen sind, wenn sie nicht Priester werden oder Pfarrer, natürlich Philologen. Die legen die Schrift aus, sind hermeneutisch gebildet. Und damals an der Theologischen Hochschule in Berlin gab es eben eine Fülle von sehr interessanten Theologen, die sich in allen Winkeln der christlichen Geschichte auskannten, aber jetzt nicht unbedingt sozusagen an Gott glaubten. Damit muss man als junger Mensch natürlich irgendwie zurechtkommen, dass man trotzdem diese Dinge erforschen kann, dass eben trotzdem sozusagen dieses ganze geistige Gerüst, was in der Bibel und im Christentum ausgebreitet wird, dass das eben eine, sozusagen nicht genetisch, aber doch in unserem kulturellen Haushalt eine Rolle spielt und man damit irgendwie umgehen muss. Die jungen Leute, die damals Theologie studierten, das waren solche Leute. Die folgten eher einem ethischen Prinzip. Die wollten nach Afrika gehen und die wollten fernsten Länder gehen, um dort in irgendeiner Weise sozial zu arbeiten. Die hatten nicht vor, die verlorenen Schäfchen einzusammeln.
In einem Gedicht Rede des evangelischen Pfarrers lassen Sie den Pfarrer lachend sagen: Ach, wissen Sie, auch ohne ihn haben wir viel zu tun. Manche in der Gemeinde haben ihn schon vergessen, anderen fehlt er sehr. War es besser mit ihm? Der Trost drang tiefer und die Scham darüber, geboren zu sein, ließ sich leichter verbergen. Zitat Ende. Kann es ohne Gott überhaupt Trost geben?
Naja, wir sehen ja, dass die Kirchen sich leeren, dass die Menschen Schwierigkeiten haben, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Und dass diese Schwierigkeiten neue Schwierigkeiten aufblühen lassen. Eigentlich sind doch alle Grundsätze und Vorstellungen, die in meiner Generation wichtig waren, zusammengebrochen. Wir haben das Ende der Mauer, des Kalten Krieges mitgekriegt. Und das war doch für uns das größte Ereignis überhaupt. Dass wir wieder dahin gehen konnten, wo wir herkamen. Dass jetzt wieder neue Mauern zwischen Ost und West gebaut werden, ist für mich eine der größten Niederlagen, die ich mir vorstellen kann. Und so gibt es 100 kleine Dinge, die im Moment wieder, als wäre der Fortschritt zu schnell fortgeschritten, wieder zurückgebaut werden. Ich habe den Eindruck, dass wir in einer Welt leben im Moment, die sozusagen mit dem technischen Know-how zwar Überlebenschancen schafft, aber mental sich vollkommen zurückbildet. Und wenn ich auf der Straße junge Leute sehe, 20-Jährige, die antisemitische Parolen skandieren, wie ich das kürzlich in Berlin gesehen habe, dann wird mir ganz übel, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Ich meine, man kann sich ja alles vorstellen, nur dass jemand Juda verrecke auf einer Berliner Straße schreit, wo vor 80 Jahren, als ich geboren wurde, die letzten Juden weggetrieben wurden. Das ist das Bitterste eigentlich. Und das macht auch eigentlich den Kern der Melancholie aus, dass wir heute doch merken, das Wissen, die Verbreiterung des Wissens ist enorm. Wenn man sich anguckt, die Enzyklopädien meiner Jugend und heute Wikipedia, ich kann alles anklicken, es ist alles verfügbar, das Wissen ist da. Und so wie Diderot mal gesagt hat, nicht wahr, die Enzyklopädie ist doch nichts anderes als ein Kanister für das Wissen. Und wenn wir alles Wissen gesammelt haben, werden wir alle glückliche Menschen. Das Gegenteil ist der Fall. Die zweite große Versprechung, die wir hatten, war, das war der berühmte Arnold Gehlen, die Moderne kennzeichnet sich dadurch, dass wir alle entlastet werden. Wir werden entlastet. Wir bauen Institutionen, die unser alltägliches Leben befreien von dem ganzen Quark der Lebensführung. Das Gegenteil ist doch der Fall. Wir sitzen alle da und versuchen in stundenlanger Kleinarbeit ein Ticket für die Bahn zu kriegen und sind zugeschüttet mit Formalismen. Ich habe den Eindruck, die Welt dreht sich rückwärts im Moment. Und die großen, die wirklich großen Probleme, wie die Naturgeschichte, werden unter unserer Hand und eigentlich auch ohne, dass wir es wollen, nicht besser. Im Gegenteil, keiner glaubt doch daran, dass die Klimaziele von Paris je erreicht werden.
Sehr aktuell liest sich auch Ihr Kapitel in dem Buch über Ihre Begegnung mit Autorinnen und Autoren in Israel. Sie selbst sind zum Friend of Jerusalem ernannt worden. Wie verfolgen Sie denn jetzt die heillose Situation oder haben Sie auch Austausch mit Ihren Freundinnen von Israel?
Ja, ich sehe das mit Traurigkeit. Jeder, der Israel kennt, und ich war oft da, weiß, dass all meine Freunde dort selbstverständlich gegen die Regierung sind. Ich kenne keinen, der für Netanyahu auf die Straße geht. Im Gegenteil, diese riesigen Demonstrationen noch in diesem Frühjahr, als ich da war, haben doch gezeigt, man will eine Verständigung mit der arabischen Seite. Man muss es wollen, selbst wenn man es mental nicht will. Man muss es wollen, denn irgendwie muss das Problem ja mal gelöst werden. In der Netanyahu-Regierung ist es nie gelöst worden und gar nicht angesprochen worden. Jetzt haben wir das Problem und das Problem wird immer größer. Und ich habe den Eindruck, auch wenn das jetzt irgendwie vorbeigeht, das Pulver fast brennt.
Autorinnen und Autoren sind ja auch immer Sinnsucher. Haben Sie davon profitieren können? Haben Sie durch diese Begegnung, von denen Sie in dem Buch erzählen, mehr über den Sinn und Unsinn des Lebens erfahren oder sogar lernen können?
Ja, schon. Ich glaube schon, dass Schriftsteller, sonst würden sie nicht Schriftsteller werden. Das ist ja ein sehr komplizierter Beruf. Nur wenige können davon leben. Die Mehrzahl lebt doch von Stipendien und Unterstützungen. Wenn man sich dafür entschlossen hat, Schriftsteller zu werden, dann möchte man ja dem Wissen, auch dem ästhetischen Wissen, etwas Neues abgewinnen. Sonst würde, wenn man das Alte nur wiederholt, bräuchte man ja nicht Schriftsteller zu werden. Also sind das alles Leute, deren Antennen so ausgerichtet sind, dass sie etwas Neues erfahren wollen über den Menschen. Und das macht sie für mich so interessant. Und gerade die Dichter, die ich kennengelernt habe, waren eigentlich alles Leute, die nicht mit den großen Parolen durch die Welt liefen, sondern sozusagen im kleinsten Winkel etwas entdeckt haben, was vorher keiner gesehen hat. Es gab ein Buch, was mich sehr geprägt hat, von Gaston Bachelard, über den Winkel, die Ecke, das der verborgene Teil unter der Treppe, als Motiv der Literatur. Und das hat mich sehr geprägt. Das heißt, die Literatur, die etwas, wirklich etwas will, versucht eben immer dort, wo es dunkel ist, wo wenig Licht ist, ein Licht reinzutun. Ob man das intentional, also bewusst herstellen kann, ist eine andere Frage. Ob das zufällig gelingt, ja. Wir wissen, dass Rilke seine Duineser-Sonette nach langen Jahren des Nichtschreibens plötzlich hatte sich hingesetzt und innerhalb von 10 Tagen eine Serie von Sonetten geschrieben, die heute zur Weltliteratur gehören. Intentional kann man das nicht erklären, sondern es ist sozusagen der Blick in die Verborgenheit, der plötzlich ein Licht aufscheinen lässt. Und das habe ich immer gesehen, auch wenn man sich über ganz andere Dinge unterhält, über Alltäglichkeiten. Plötzlich kommt eine Sache zum Vorschein, die eben anders ist als die normale Wahrnehmung. Und davon habe ich unendlich profitiert.
Und das können auch eine Art kleinere Epiphanien sein. Schriftsteller, so sagen einige, sind vielleicht sogar die viel besseren Theologen.
Ja, natürlich. Ich glaube schon, dass der Zusammenhang zwischen den christlichen oder überhaupt religiösen Vorstellungen und den dichterischen ist immer noch sehr eng. Es gibt selbstverständlich eine Literatur, die sich im feuchten Kehricht darum kümmert, was in der Bibel steht oder in anderen Heilsbüchern. Aber den wirklichen Schriftstellern geht es natürlich darum, etwas, was uns ausmacht, herauszufinden mit Hilfe der Literatur. Und diese Schriftsteller waren sehr häufig Dichter, von Jan Skatzel aus Brünn bis zu Thomas Tranströmer, alles moderne Leute, die in dieser Welt lebten. Der Skatzel saß im Gefängnis, hatte Redeverbot unter den Kommunisten. Der Thomas Tranströmer war Psychologe in einer Jugendkriminalanstalt, hatten also ganz handfeste Berufe zum Teil. Aber in dem Moment, wo sie schrieben, kam eben etwas zum Vorschein, was in keiner anderen Form sagbar ist. Das hat zu dieser etwas ominösen Formulierung gebracht, die Poesie steht am Rand des Schweigens. Das ist so eine Formulierung, wo ich mal lachen muss, denn jede Sprache kommt aus dem Schweigen. Denn vor der Sprache war das Schweigen. Und erst wenn ich den Mund aufmache und spreche, unterbreche ich das Schweigen. Aber in einem übertragenen Sinne gilt es natürlich für die Literatur ganz speziell.
Es gibt in Ihrem Buch auch ein Rom-Kapitel. Da erzählen Sie auch davon, wie Sie in den Petersdom und in andere Kirchen in Rom eingekehrt sind, um eine stille Stunde nachzuhorchen, um ein paar Worte mit Gott zu wechseln. Sie als protestantisch Erzogener, natürlich mit dem Stellvertreter Gottes auf Erden können Sie nichts anfangen, aber haben da doch in den Kirchen etwas gefunden.
Nichts ist ja schöner, als in Rom durch die Kirchen zu laufen. Sie haben alle Kirchen der Welt auf einem kleinen Fleck versammelt, Hunderte. Und wenn man sich treiben lässt, sozusagen von einem Platz zum nächsten, dann hat man hier die großen Maler, Caravaggio an der Piazza Navona, oder sie haben irgendwelche geheimnisvollen Gebeine von irgendeinem Märtyrer. Vor allen Dingen aber haben sie große Stille. Rom ist die lauteste Stadt der Welt. Da in den 80er Jahren, als ich da lebte, war es entsetzlich laut. Jeder hat gehupt, jeder hat Gas gegeben. Ja, es war ein Geschrei manchmal auf den Straßen, dass man dachte, man ist im Irrenhaus. Und dann machst du die Tür auf von der Kirche und die schließt sich hinter dir und es ist diese unglaubliche Ruhe. Und es ist eine Ruhe, die eben sozusagen wie mit dem Schweigen, man hat diese beiden Zustände, das Laute, das Betriebliche, das Voranrennende und plötzlich bist du in einem Raum der Stille, der Kontemplation, der Friedfertigkeit. Ich gehe am liebsten, wenn ich in eine fremde Stadt komme, wie hier in Köln, war ich selbstverständlich, einen Moment im Dom, bevor wir uns getroffen haben, setzte mich hin und habe eine kleine Unterhaltung über die Weltlage mit den dort vorhandenen Heiligen. Manchmal antworten sie, manchmal haben sie was anderes zu tun. Gott hat viel zu tun. Und die Vorstellung, dass einer diese ganze Welt mit all diesem Irrsinn, den wir jetzt haben, in 6 Tagen produziert hat, das war einfach Hybris. Das kann nicht mal ein Gott schaffen.
Der Autor Adolf Muschk hat Sie bei einer Preisverleihung mal über Sie gesagt, Michael Krüger sei ein gut getarnter Mystiker. Können Sie damit was anfangen?
Die Mystik ist eine der großen spirituellen Kräfte im Abendland. Und nicht nur im Abendland, sondern in vielen anderen Religionen auch. Die Mystik ist etwas, wo nicht aufgerechnet wird. Der Schuldige, der Nichtschuldige, der Heilige, der Nichtheilige. Also diese ganzen Oppositionen, von denen jede Kirche lebt und die in den Kirchen kämpfen, evident wurde. Die Mystik will davon gar nichts wissen. Die geht nach innen in die Versenkung. Jeder sollte so viel Zeit im Leben, eigentlich jeden Tag haben, muss ja nicht lange sein, um ein wenig nach innen zu schauen. Ich erzähle immer von meinem Großvater, der hatte ein Glasauge. Und manchmal beim Essen tat es ihm weh, das war ja damals noch nicht so, die Medizin war noch nicht so weit. Wenn es ihm weh tat, legte er es auf den Tisch neben den Teller. Wenn meine Großmutter gesagt hat, tu dein Auge rein, das sieht nicht gut aus, dann sagte er, ja, wenn ich es falsch rum reinsetze, kann ich nach innen sehen. Da war ich 4 Jahre alt, das hat mir dermaßen eingeleuchtet, denn was in uns ist, sehen wir ja nicht. Wir sehen nur die Äußerung nach außen. Aber was innen, was da eigentlich los ist, außer dass da Därme und Blut und Fleisch und Wasser irgendwie uns ausmachen, das wissen wir, aber wir sehen es nicht. Und vor allen Dingen das Spirituelle, die Seele, was uns sozusagen am Leben hält, davon sehen wir nie etwas. Das spüren wir nur. Und der Mystiker erspürt das. Wir sind alle keine Heiligen und wir leben auch nicht auf einer Säule irgendwo und sind auch keine indischen Fakire, sondern ganz normale Zeitzeugen, Zeitbürger. Aber es ist immer gut, wenn man einmal am Tag sozusagen diese Stunde hat, um in sich hineinzuhorchen. Und insofern habe ich damals, als der Adolf Muschk das sagte, mit dem Kopf genickt und habe gesagt, er hat ja recht.
Nun sitzen wir hier im Domradio. Sie haben gerade hier aus unserem Studio auch den Blick auf den Kölner Dom. Sie werden bald 80 Jahre alt. Würden Sie sich als gläubigen Menschen bezeichnen?
Naja, ich würde mich gar nicht als gläubigen Menschen ansehen, eher als einen Zeitgenossen. Und für mich ist es entsetzlich, muss ich Ihnen sagen, dass ich in einem Krieg geboren bin, der ganz Europa kaputtgeschlagen hat. Ich war beteiligt und Zeitgenosse daran, dass diese Scherben so halbwegs wieder zusammengekittet wurden. Dass das nie ganz geschehen kann, sieht man hier in Köln. Man kann nicht alles kitten. Man kann ein etwas kitten, man kann aus den Trümmern eine neue Lebensform machen. Das ist hier gemacht worden. Aber dass es höchstwahrscheinlich ist, dass ich sogar noch wieder in einem Krieg sterbe, das ist für mich eine Demütigung. Denn alles, was ich gemacht habe, auch nicht bewusst, aber doch bewusst, auch bewusst, war doch, dass man die Philosophie, das Nachdenken, die Literatur, die Poesie, dass man diese Dinge wieder in ihr Recht setzt für eine Welt, in der es halbwegs ordentlich zugeht und man halbwegs das Gefühl hat, dass man in ihr ruhig leben kann oder jedenfalls sicher leben kann. diese Sicherheit auf der Welt zu sein und nicht immer in einem Zustand der Verunsicherung. Das war meine Vorstellung von einem geglückten Leben. Und jetzt sehe ich, wie an allen Ecken und Enden es so gewaltig kracht, dass alle Institutionen, auch die Kirche natürlich, die Schulen, die Universitäten, dann gucken Sie sich an, was heute in Universitäten ist. Man will Shakespeare neu schreiben, weil er Worte benutzt hat, die heute Menschen nicht gefallen. Das muss man sich vorstellen. Dass alle diese Institutionen, die geschaffen wurden, um diese vorhin angesprochene Entlastung zu gewährleisten, irgendwie kaputt gehen. Ja, das ist für mich entsetzlich. Manchmal denke ich, ich möchte das gar nicht weiter erleben. Auf der anderen Seite bin ich immer noch neugierig, wie das eigentlich weitergehen soll.
Vor Jahren saß ich hier mit Wellershoff, dem großen Kölner Dichter, und er sagte mir dann, als ich auch nachfragte, wir sind in der Materie allein, da ist nichts. Und wissen Sie was, das besorgt mich auch gar nicht. Ich freue mich, wenn ich draußen den Schnee fallen sehe. Und wenn ich sterbe, sterbe ich und dann bleibt nichts von mir übrig.
Das stimmt. Ich habe den ja auch sehr geschätzt, den Dieter Wellershoff, der ein Kollege war. Lange Jahre war er Lektor bei Kiepenheuer und schrieb eben auch, also ein Lektor, der schreibt, das war ja ich auch oder bin ich auch noch. Gerade seine Überlegungen zum Tod, die habe ich immer sehr aufmerksam gelesen und fand sie auch immer überzeugend. Ja, gewiss, da hat er recht. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir uns irgendwie anders materialisieren. Das geht nicht. Nein, es wird eigentlich nur noch schlimmer, dass tatsächlich das, was man in meinem Beruf vorgelegt hat, dass doch der größte Teil noch zu Lebzeiten schon zerfallen ist, dass die ganze Begeisterung, die wir hatten für die Kunst, auch als Ersatz von Religion, dass diese ganze Kunstsache doch eigentlich schon beim Teufel ist, dass die ganze Buchangelegenheit dermaßen runterrutscht, dass man auch da Angst kriegt. Also ich kann im Moment nicht sagen, dass irgendetwas von dem, was wir alle mit großer Begeisterung getan haben, 50 Jahre, dass das in irgendeiner Weise noch 30 Jahre Bestand hat.
Das klingt aber jetzt alles, Herr Krüger, sehr traurig.
Nein, man darf es vielleicht nicht in den alten Kategorien von Tragik sehen. Ich sehe es so, dass diese Begeisterung, dieser Enthusiasmus, den wir alle hatten, und zwar ganz Europa und sogar weltweit, ich sehe mich immer noch diese Buchmessen der Nachkriegszeit, meine ersten Messen, da war ich 22, 23. Was für ein Enthusiasmus war das? Damals musste man Bücher mal noch schicken, konnte man nicht elektronisch versenden. Und man machte die Päckchen auf und dann war ein Manuskript von, ich weiß nicht was, Graham Greene drin. Und man fing an zu lesen und hat darüber diskutiert. Heute ist das ein Betrieb wie viele andere. Es geht um viel Geld und der Ruhm ist eine sehr wetterwendische Angelegenheit. Die Literaturgeschichte wird immer banaler. Jetzt will man auch schon Shakespeare umschreiben. Und kürzlich hat der Deutsche Germanistenverband gesagt, man sei sich nicht sicher, ob man einem Studenten heute noch den Faust zumuten kann. Nein, ich sehe es auch natürlich mit einem gewissen Lachen. Denn, das hat der schlaue Enzensberger immer gesagt, ich habe gar keine Zeit für Tragik. Die moderne Welt wird andere Sachen entwickeln, mit denen sich die Leute beschäftigen können. Das ist eben nicht mehr Literatur. Jetzt sei doch nicht so traurig.
Eine Frage noch zu Ihrem Buch. Ich habe da auch immer wieder eine große Dankbarkeit gelesen in den Kapiteln, in den Zeilen. Ist das richtig? Empfinden Sie eine große Dankbarkeit?
Also da haben Sie wirklich den Kern ausgesprochen. Ich habe so viel Glück gehabt. Es ist ja nicht, ich habe nicht studiert und habe also von zu Hause, waren alles gebildete Leute und nette Leute und freundliche Leute. Ich habe das Glück gehabt, dass jedes Buch, das ich verlegt habe, hat mir etwas gebracht. Und zwar nicht jetzt im materiellen Sinne. Gegenteil, wir haben oft wirklich sozusagen an der Kante genäht. Aber in einem spirituellen Sinne. Jedes Buch, das ich verlegt habe, war eine unendliche Bereicherung. Und wenn ich sehe, wie jetzt sozusagen eine neue, banale Literatur so gefeiert wird, dann kann ich nur sagen, Gott sei Dank ist mein Schäfchen im Trocken. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Bin unendlich dankbar für jeden Dichter, für jeden Anthropologen, Soziologen, Philosophen, die ich verlegen durfte. Alle ästhetischen Vorstellungen, die in den Büchern verkörpert waren, waren alle etwas, die mich erfreut haben. Und wenn man das über 50 Jahre lang machen darf und dafür auch noch davon leben kann, ist so ein großes Glück.
Vielen Dank, Michael Krüger. Verabredung mit Dichtern, Erinnerungen und Begegnungen, so heißt sein Buch, eine Rückschau auf ein reiches Leben. Unterhaltsam und leichthändig erzählt der Dichter, Schriftsteller und langjährige Leiter des Hansa Verlags von seiner Kindheit, Jugend und den ungezählten Begegnungen mit Literaten. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Es hat 445 Seiten. Es kostet 30 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.